Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wer in diesen Zeiten beabsichtigt, Gurken, Tomaten oder Mandarinen zu kaufen, der stellt fest, gesunde Ernährung muss man sich auch leisten können. Die Preise für Obst und Gemüse sind massiv gestiegen in den letzten Monaten. Teilweise haben sie sich mehr als verdoppelt oder verdreifacht. Kein Wunder also, dass gesunde bzw. ungesunde Ernährung auch eine soziale Dimension hat. Pointiert gesagt, arm ist eher ungesund. Auch der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung befasst sich nächste Woche mit genau diesem Problem. Christel Brombach ist Ernährungswissenschaftlerin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und forscht genau zu diesem Themengebiet. Frau Brombach, ist es Klassismus zu sagen, dass arme Menschen sich tendenziell ungesünder ernähren oder einfach eine Beschreibung sozialer Realitäten?
Also es ist eher das Letztere. Es weisen viele Studien aus, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen, die in ungünstigen sozioökonomischen Verhältnissen leben, sich tendenziell ungesünder ernähren und auch insgesamt einen ungünstigeren Lebensstil haben, was sich beides eben sehr negativ auf ihre Gesundheit auswirkt.
Wie gravierend ist das denn, also diese soziale Dimension des Ernährungsverhaltens?
Das ist teilweise schon recht eindeutig in die Zahlen ausgedrückt. Wenn man jetzt die schon etwas ältere nationale Verzehrsstudie 2 betrachtet, dann weist diese Studie nachweislich aus, dass Menschen, die einen geringeren Bildungsabschluss haben, insgesamt sich ungünstiger ernähren, eher übergewichtig sind. Und das ist auch ein Bild, was es bei den Kindern gibt, die eben jetzt mit oder ohne Migrationshintergrund eingeschlossen wurden, bei den Jugendlichen ebenso wie bei der Kinderstudie KICS des Robert-Koch-Institutes. Also das ist eigentlich ein relativ eindeutiges Bild. Und wenn man jetzt mal über die Landesgrenzen schaut, beispielsweise auch hier in der Schweiz, auch da gibt es eben soziale Unterschiede, was einerseits durch Bildung und Einkommen einer zusammenhängt, aber eben auch mit den Chancen, die man hat, als Mensch dann an den üblichen Gegebenheiten zu partizipieren. Und das zeigt sich auch in vielen anderen Ländern, jetzt nicht nur im europäischen, sondern auch im amerikanischen oder auch im afrikanischen, ostasiatischen Kontext. Das ist eigentlich ein recht einheitliches Bild. Immer natürlich gemessen an dem jeweiligen Lebensstandard eines Landes.
Wenn wir die Situation in Westeuropa, Deutschland und der Schweiz nochmal näher betrachten, ist das Problem jetzt gravierender geworden, also durch die Inflation? Also besonders frische, gesunde Lebensmittel sind ja überproportional teurer geworden.
Da gibt es noch keine guten, verlässlichen, langfristigen Daten. Das werden wir jetzt erst sehen in den nächsten paar Jahren. Aber so die Beobachtungen und die Vermutungen zeigen sehr wohl in diese Richtung. Und das sieht man unter anderem an einem Beispiel, was ganz spannend ist, dass zum Beispiel der Kauf von Bioprodukten zurückgegangen ist, jetzt aufgrund der Teuerung, der Inflation. Also das ist immer auch so ein bisschen ein Indikator für jene Bevölkerungsgruppe, die versuchen, sich gesund zu ernähren, ab und an eben mit Bioprodukten ihre Ernährungsweise zu verbessern. Aber aufgrund jetzt der gestiegenen Lebensmittelpreise und der Lebenshaltungskosten insgesamt ist hier tatsächlich der Rückgang beobachtbar.
Ist gesunde Ernährung, viel Frisches, viel Bio auf der anderen Seite der sozialen Skala inzwischen auch sowas wie soziales Prestige?
Das ist es auf jeden Fall, aber Essen ist und war schon immer ein Prestige. Also das ist nichts Neues in unserer Zeit. Aber dass ich jetzt heute eben das Essen als eine Art von, ich sage dir, wer ich bin, was ich esse, Bewegung haben in einem medial öffentlichen Raum, das ist tatsächlich ein neueres Phänomen, aber das wurde vor allem befördert durch die sozialen Medien. Ja, wenn man sich zurückerinnert, 2007 kam das iPhone auf den Markt und damit eben auch die Möglichkeit, sofort bestimmte Informationen mit anderen zu teilen. Und heute, wenn Sie irgendwo in einem Restaurant sind, wenn Sie öffentlich essen, das Erste, was die Menschen machen, sie zücken ihr Handy, machen ein Bild und posten das in ihren sozialen Kanälen, so nach dem Motto, schau mal, was ich jetzt gerade esse, schau mal, was ich mir jetzt leisten kann oder Ähnliches. Also das Essen ist heute eigentlich ein äußeres Identifizierungsmerkmal geworden im Vergleich noch, ja, vor, sagen wir mal, 2 oder 3 Jahrzehnten. Und das ist heute eigentlich auch ein Level, der sich wiederum stärker körperlich identifiziert, weil durch meine Ernährungsweise nehme ich ganz klar auch Einfluss auf meinen Körper und die Körperzusammensetzung. Und wenn das noch gekoppelt wird mit Fitness, dann kann ich natürlich wunderbar damit auch demonstrieren und sagen, ich kann es mir leisten, schaut her, ich bin attraktiv, ich bin fit, ich bin leistungsfähig, ich partizipiere am allgemeinen Fortschritt und Wohlstand. Also das, denke ich, ist eine Entwicklung, die viel, viel prominenter geworden ist, aber eben vor allem durch die sozialen Medien.
Sie arbeiten ja zu dem Thema auch empirisch. Also wie finden Sie denn raus, wie sich Menschen tatsächlich ernähren? Man ist da ja vielleicht nicht immer so ehrlich.
Das ist eine gute Frage. Also zum einen machen wir das mit Beobachtungen und mit Befragungen und versuchen eben so mit verschiedenen Methoden den Zugang zu bekommen. Wir untersuchen gerade eben auch die Fragen, was passiert eigentlich im privaten Haushalt. Das ist sehr ein spannendes Projekt und ein spannendes Forschungsfeld, weil das jetzt in den letzten Jahren einfach wie immer vergessen wurde. Aber es stellt auch gleichzeitig die Anforderungen, wie kommt man eigentlich in diesen privat geschützten Raum rein? Und wir sind quasi indirekt da vorgegangen, indem wir den Menschen Kameras geben und sie bitten, dass sie sich selbst dabei filmen, was sie tun. Aber ich meine, es ist ganz, ganz wichtig, dass es am Ende für uns zumindest darum geht, wie können wir Menschen selber befähigen, Dinge zu tun, die ihnen selber gut tun und natürlich auch unsere Umwelt. Das hängt ja eng miteinander zusammen. Und wie können wir einen gemeinsamen Weg erreichen als Gesellschaft, um langfristig ein klimafreundlicheres, zukunftsfähigeres Essen auf den Tisch zu bekommen und damit umzugehen.
Wenn wir da nochmal die soziale Dimension betrachten, also wie kann man das auch bei den Menschen erreichen, die nicht so viel Geld im Portemonnaie haben?
Also grundlegend muss man sagen, dass gutes und gesundes Essen nicht zwangsläufig teurer sein muss. Also es beginnt eigentlich damit, dass ich weiß, was ich wie und auch sinnvoll zusammenstelle in meinem Essen und dass ich auch verstehe, dass bestimmte Lebensmittel in anderen Mengen, vielleicht wenn ich das teile mit jemand oder auch bei direkt erzeugenden Personen, günstiger sein kann. Oder dass es auch Lebensmittelgruppen sind, die wir bis anhin recht vernachlässigt haben in unserer Ernährungsweise, aber die extrem gesund und schmackhaft sind, wenn ich denn weiß, wie ich sie richtig zubereite. Also die Hülsenfrüchte zum Beispiel, Erbsen und Linsen und getrocknete Bohnen und daraus hergestellte Produkte. Das ist nicht nur sehr gesund, sondern es ist auch nachhaltig. Aber, und da beginnt eben wieder die Ungleichheit, ich muss es wissen und ich muss auch nicht nur das Theoriegerüst dazu haben, sondern ich muss die praktischen Kenntnisse haben.
Es gibt ja, Sie haben es ja angedeutet, einen Zusammenhang zwischen gesunder Ernährung und Bildungssystem in Deutschland. Ja. Gibt es das Fach Ernährungswissenschaften nur an Gymnasien und in Bayern als Pflichtfach? Zementiert man damit, dass das eben nicht überall Pflichtfach ist, an Hauptrealschulen, zementiert man damit nicht auch irgendwo die soziale Dimension des Ernährungsverhaltens?
Das ist in der Tat so, aber es gibt auch solche Pflichtfächer jetzt an hauswirtschaftlichen Gymnasien in Baden-Württemberg und an vielen Realschulen, Mittelschulen, jetzt auch in anderen Bundesländern. Es gibt verschiedene Kompetenzzentren für Ernährung, die sich sehr stark um die Ernährungsbildung kümmern, bereits begonnen im Kindergarten und in den Kitas. Also da ist schon vieles auf dem richtigen Weg, aber wir müssen noch mehr machen. Und ich kann nur sagen, was ich hier in der Schweiz erlebe, da gehört dann die Hauswirtschaft tatsächlich als ein Schulfach grundlegend in allen Schulbereichen mit dazu. Ja, kann man jetzt bedauern, dass es dann auch den praktischen Teil nicht so stark betont, wie wir es eigentlich aus der Sicht der Haushaltswissenschaften und der Wissenschaften allgemein gerne hätten. Aber es ist besser als gar nichts. Also von daher wird durch eine Kenntnis vermittelt. Und ob das auch mit einer der Gründe ist, warum die Schweizer insgesamt weniger übergewichtig sind als die Deutschen, wenn man das jetzt mal vergleicht, das steht natürlich noch einer wissenschaftlichen Überprüfung vor. Und Dennoch denke ich, dass Bildung der Schlüssel ist. Und zwar nicht nur jetzt im schulischen Kontext oder im Kindergarten-, Kita-Bereich, sondern es braucht ein lebenslanges Lernen, wie ich mit Lebensmitteln umgehe. Schließlich esse ich ja auch mein Leben lang und das hört nicht auf. Bevor ich dann sterbe, ne?
Ja, aber Sie haben es ja angedeutet, also die Schweizer sind weniger übergewichtig und es ist zumindest die Vermutung, dass es auch damit zusammenhängt.
Das vermute ich schon, weil damit auch eine andere Kenntnis da ist. Natürlich darf man nicht dabei vergessen, dass insgesamt das Lebenshaltungsniveau in der Schweiz sehr hoch ist und höher ist jetzt als in Deutschland. Aber wenn man das jetzt wieder prozentual vergleicht, dann geben die SchweizerInnen auch nicht mehr aus, prozentual betrachtet, als die Deutschen für Lebensmittel und Getränke.
Nun hat eine ausgewogene Ernährung ja auch positive Nebeneffekte fürs Klima. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Wer weniger Fleisch isst, schadet nicht nur sich selbst weniger, sondern auch dem Klima weniger?
Ja, in jedem Falle. Also die Ernährung oder das gesamte Ernährungssystem verursacht 28-30% aller umweltschädlichen Gase, die in die Luft emittieren. Oder wir haben auch den Land- und Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch. Das ist in der Tat so. Und unter den Lebensmitteln ist es eben vor allem die tierischen Produkte, die hier den größten Anteil haben. Ich denke, es ist aber sehr wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir Fleisch komplett meiden und tierische Produkte generell. Es geht aber um die Mengen. Und derzeit ist der Fleischkonsum in Deutschland, aber auch in der Schweiz betrachtet, zu hoch. Die WHO beispielsweise empfiehlt maximal 500 Gramm Fleisch pro Person und Woche. Die sogenannten Empfehlungen der Eat Lancet Kommission, also im Zusammenhang mit einer gesunden Ernährung für die Gesundheit und für uns Menschen, die Planetary Health Diet, die empfiehlt 300 Gramm Fleisch und Fleischprodukte pro Woche. Und das ist eigentlich etwas, was wir auch in unserer Kultur kennen. Das ist der bekannte Sonntagsbraten, den wir einmal in der Woche eben gegessen haben, einmal die Woche Fleisch. Das ist völlig okay.
Weniger Fleisch, mehr pflanzliche Ernährung, nicht nur gut für uns, sondern auch fürs Klima, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Christine Brombach. Mit ihr sprach ich über die soziale Komponente von Ernährung.